Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell. Es begrüßt Sie Andreas Peter. Wir sprechen heute mit dem Sinologen Jonas Greinberg über die abgesagte China-Reise des deutschen Außenministers Johann Wadephul und die nicht unkomplizierten Beziehungen zwischen Deutschland und China. Wir unterhalten uns mit dem Unternehmensberater, Wirtschaftsexperten und Türkei-Analysten Dr. Ahmet Refi Dena über aktuelle Entwicklungen in der Türkei, die unter anderem mit der kurdischen PKK zusammenhängen. Wir befragen den Unternehmer Andreas Ritzenhoff zu seinen Thesen, wonach die deutsche Wirtschaftspolitik versagt hat. Und Frank Wahrlich macht sich in seinem Kommentar Sorgen um sein Heimatland Deutschland, weil er dessen Regierung für stehend K.O. hält. Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit China zur größten Exportnation der Welt aufgestiegen ist und sich seiner immer wichtiger werdenden Rolle in den internationalen Beziehungen bewusst wird, formuliert China immer selbstbewusster seine Interessen und ist auch bereit, dafür offenbar Konflikte mit den westlichen Industriestaaten einzugehen. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul musste das jetzt bitter erleben, als China einen lange vorbereiteten Besuch in Peking unter diplomatischen Floskeln versteckt, aber doch eiskalt platzen ließ. Das hat natürlich deutlich mehr Weiterungen im Verhältnis Deutschland-China, als es auf den ersten Blick scheint. Wir wollen uns darüber mit unserem Mitarbeiter, dem Sinologen Jonas Greinberg, unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Greinberg.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr Greinberg, offiziell ist der Besuch Wadephuls in Peking nur verschoben, also was deutsche Seite anbetrifft, weil China Termine mehr als nur mit dem chinesischen Außenminister nicht bestätigt habe. Inoffiziell aber hat Peking Deutschland wohl für die Kritik Wadephuls an China wegen dessen Taiwan-Politik bestrafen wollen. Das ist wohl doch mehr als nur ein diplomatischer Kleinkrieg, oder?
Ja, davon ist auszugehen. Also Herr Wadephul hat sich ja in der Vergangenheit sehr China-kritisch geäußert. Er hat zum Beispiel kritisiert das Engagement Chinas mit Russland. China würde Russland im Ukraine-Krieg unterstützen. Wadephul hat kritisiert, dass die Chinesen im südchinesischen Meer sich ausbreiten würden. Und letztens, das hat wohl das Fass zum Überlaufen gebracht, hat er auch gesagt, dass China den Status quo in der Taiwanstraße in Frage stellen würde. Und ich habe, wie man das als guter Journalist macht, dann auch mal ChatGPT und Grok befragt. Und die Antwort war, dass von allen westlichen Außenministern Wadephul sich in den letzten 6 Monaten am aggressivsten gegenüber China geäußert hat. Und man muss wissen zu der Taiwan-Frage, dass es in China unter den Eliten der Kommunistischen Partei wirklich ein sehr wunder Punkt. Es ist auch in der chinesischen Verfassung festgeschrieben, dass Taiwan zum geheiligten Eigentum, zum geheiligten Territorium Chinas gehört. Und die chinesischen Eliten denken in sehr langen Zeitabläufen. China war in der Vergangenheit sehr lange zerrissen, also geteilt in verschiedene Reiche. Und es hat immer wieder zusammengefunden. Und es ist die Überzeugung der chinesischen Elite, dass das eben wieder zusammenwachsen wird. Und wenn man das mal, diese Überzeugung, in eine deutsche Sprache übersetzen möchte, dann könnte man vielleicht da sagen, viele deutsche linke Eliten sind der Meinung, Deutschland habe ewige Schuld auf sich geladen, die es nie sühnen könne. Das ist sozusagen die Staatsräson Deutschlands in vielen Köpfen. Und die Staatsräson Chinas ist halt bei der Taiwan-Frage ähnlich aufgeladen. Und wenn man auf dem diplomatischen Parkett diese Frage triggert und in Frage stellt, dass Taiwan zu China gehört, dann kommt das auf der Gegenseite nicht sehr gut an.
Aber das, was Sie gerade sagen, muss man doch eigentlich auch im Auswärtigen Amt in Berlin wissen, beziehungsweise im Bundeskanzleramt. Oder ist da Wadephul tatsächlich mehr oder weniger, ja, grob fahrlässig den Chinesen auf die Füße getreten?
Herr Wadephul ist ja auch sehr stark von seinen Fraktionskollegen, von den Koalitionskollegen aus der SPD dafür kritisiert worden. Da hat der außenpolitische Sprecher gesagt, dass Wadephul also die Beziehung zu China beschädigen würde, dass es wichtig sei, mit China im Dialog zu bleiben. Ich bin mir sicher, dass Herr Wadephul und seine Mitarbeiter sich darüber klar sind, wie das in China ankommt. Ist natürlich mal die Frage, wie man auf dem internationalen Parkett auftritt. Man kann natürlich wie Trump auch mal auf den Tisch hauen, dann braucht man aber auch einen Pfund hinter sich, mit dem man verhandeln kann. Und Deutschland, das ist eben das Problem, hat hier wirklich A, wenig anzubieten und hat auch kein Drohpotenzial, denn der Handel zwischen China und Deutschland ist sehr gleichwertig. Beide Länder sind in gleichem Maße voneinander abhängig. Das ist im China-US-Handel eben nicht der Fall. Deutschland hat eben auch sonst nicht wirklich etwas anzubieten, was China unbedingt braucht. Das Gegenteil ist der Fall. Deutschland ist angewiesen auf seltene Erden. Wenn Deutschland vielleicht ein Vorreiter wäre, sagen wir mal in der Chipindustrie, bei den Halbleitern, dann könnte man vielleicht verstehen, dass man etwas aggressiver, etwas selbstbewusster auftritt. Aber das ist nicht der Fall. Deutschland ist dabei, seine Industrie komplett zu demontieren. Und aus so einer Position der Schwäche heraus als Lehrmeister aufzutreten, ist schon sehr fraglich.
Ist nicht nur Wadefuhl abgestraft worden, sondern so ein bisschen auch noch die feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock? Also hat Peking die Chance genutzt, Deutschland vor allem zu zeigen, ihr könnt gerne weiter den Oberlehrer spielen, aber wir sind nicht eure kleinen Schulkinder?
Wir hatten ja ganz ähnliche Situationen auch mit Annalena Baerbock, die dann nicht wirklich nach diplomatischem Kommand in China empfangen worden ist. Und ja, bei China handelt es sich halt nicht um irgendeinen afrikanischen Drittweltstaat, dem man irgendwelche Toiletten verkaufen kann, gendergerechte Toiletten, wobei auch die Afrikaner das nicht mit sich machen lassen. Und ich denke, da ist wirklich in der Vergangenheit sehr viel Porzellan zerdeppert worden. Es wurde Porzellan zerdeppert, das gar nicht hätte zerdeppert werden sollen, weil wenn man sich einmal überlegt, was die deutschen nationalen Interessen sind, dann sind es bestimmt nicht die werteorientierte Außenpolitik, die von der Ampel verfolgt worden ist. Und es ist notwendigerweise nicht die Politik, die von Wadefuhl vertreten worden ist, der wirklich sehr transatlantisch auftritt. Und das fällt dann doch schon auf, weil die Amerikaner, von denen ja diese transatlantische Politik ausgeht, auch sehr stark ihre Interessen vertreten. Trump hat jetzt angedroht, zum 1. November Zölle von 100% auf die Chinesen zu erheben. Aber Trump ist halt in dem Bereich feministische Außenpolitik und Taiwan-Politik, würde ich sagen, nicht so prononciert unterwegs wie Herr Wadefuhl, weshalb ich mich fragen würde, warum schwingt sich der Lehrling Wadefuhl hier zum Lehrmeister auf?
Zum US-Präsidenten will ich gleich noch kommen, aber ich will noch mal ganz kurz bei Wadefuhl und der deutschen Außenpolitik oder überhaupt der deutschen Politik bleiben. Wenn man das richtig verstanden hat, dann waren ja von deutscher Seite durchaus noch andere Kontakte geplant, die vor allem die Wirtschaft und die wirtschaftlichen Beziehungen betreffen sollten. Ist durch den Affront jetzt ein großes Loch entstanden? Also wie schnell lässt sich das jetzt wieder kitten im Binnenverhältnis zwischen Peking und Berlin?
Ich weiß gar nicht, ob das so sehr in der Macht Deutschland liegt, dieses Porzellan, was da zerschlagen ist, jetzt wieder zusammenzukleben. Es ging ja Wadefuhl größtenteils darum, die Handelsbeschränkungen gegenüber seltenen Erden wieder ins Lot zu bringen. Das hatte er bereits im Juni gesagt. Wir müssen uns zurückerinnern, der Handelskonflikt zwischen USA und China ist ja schon etwas länger am Lodern. Und im April dieses Jahres hatten die Chinesen die ersten Beschränkungen für den Export seltener Erden verhängt. Das wurde dann nochmal angehoben im Oktober, als das nochmal zwischen den USA und China hochgekocht ist. Also 12 von 17 seltenen Erden unterliegen jetzt Exportbeschränkungen. Die sind eminent wichtig für die Herstellung von Hochtechnologie in der Industrie, in der Verteidigungsindustrie. Und was China jetzt im letzten Oktober gemacht hat, sie haben gesagt, wenn ihr als Ausländer seltene Erden von uns kaufen möchtet, dann müsst ihr Lizenzvereinbarungen unterschreiben und Verteidigungsunternehmen können schon mal gar keine von diesen Lizenzen bekommen. Und da hat Wadefuhl vor einigen Monaten gesagt, ja, wir sind sehr besorgt. Und vor kurzem, als er also China noch kritisiert hat für seine Außen- und Sicherheitspolitik, hat er dann aber im gleichen Atemzug auch gesagt, ja, ich würde gerne mit den chinesischen Partnern, mit Wang Yi, dem chinesischen Außenminister, sprechen über diese seltenen Erden. Aber, und da würde ich sagen, ist sozusagen die Silver Lining, die USA und China sind gerade dabei, ihre Zollstreitigkeiten beizulegen. Aus dem Weißen Haus wurde signalisiert, wir werden diese 100% Strafzölle am 1. November wohl nicht verhängen. Chinesen haben signalisiert, ja, wir werden das mit den Exportbeschränkungen für seltene Erden auch zurückfahren. Und ich glaube, Deutschland wird ohne Zutun da wieder aus dem Schlamassel kommen und deutsche Unternehmen werden wieder leichter an die seltenen Erden herankommen, die ja zurzeit zu 90% in China verarbeitet werden und China hat da eben die Weltmarktposition noch inne.
Die Welt schaut ja gebannt im Moment in den Großraum Asien und China. Der US-Präsident Donald Trump ist in Malaysia eingetroffen, war gut gelaunt offensichtlich beim ASEAN-Gipfel. Er hatte dann auch wieder die Schlagzeilen für sich gehabt, dass er sich mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi in Südkorea treffen will. Ist das gute Miene zum bösen Spiel? Also haben die USA gelernt, auch wir müssen so ein bisschen zwei Schritte vor, einer zurück mit China handeln bzw. agieren? Oder bahnt sich da dann doch ein größerer Konflikt, vielleicht sogar ein Clash an, dass China sagt, nee, wir lassen uns hier nicht von euch herumschubsen, liebe USA?
Ich halte die Wogen, die jetzt gerade hochkochen, für nicht so aussagekräftig. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wir haben eine sehr starke Rhetorik gehabt. Die Chinesen haben gesagt, wir schränken den Export von seltenen Erden ein. Trump hat mit 100% Strafzöllen gedroht. Aber wir hatten eine ähnliche Situation ja schon im Sommer dieses Jahres. Da waren die Zölle kurzzeitig bei weit über 100%, und zwar auf beiden Seiten. Und das ging nur ein paar Tage und dann wurden die Zölle wieder heruntergenommen. Und da muss man sich einfach mal klar machen, wie die Wirtschaft dieser beiden Länder miteinander vernetzt ist. Ein ganz anschauliches Beispiel sind die Sojabohnen. Die amerikanischen Farmer setzen jedes Jahr ungefähr 10 Milliarden Dollar um, indem sie Sojabohnen aus den USA nach China exportieren. Das ist nur eines von vielen Beispielen und jeder, der die USA ein bisschen kennt, der den Midwest kennt, der weiß, diese Farmer sind Trump-Wähler. Das sind Republikaner. Und so ein Konflikt wird sich eben auf lange Sicht nicht durchhalten lassen. Auch für China ist es nicht im Interesse, diesen Konflikt zu eskalieren, und zwar aus zwei Gründen. Die USA haben jetzt schon seit längerem, das ist schon seit der ersten Amtszeit von Trump, das wurde unter Joe Biden fortgeführt, die Amerikaner haben eine sehr starke Exportbeschränkung für Halbleitertechnologie nach China verhängt. Diese Halbleiter braucht man eben, um alles zu produzieren, von einem Kampfjet zu einer Waschmaschine. Und die USA üben auch sehr starken Druck aus auf Drittstaaten, wie zum Beispiel die Niederlande oder auf Taiwan, dass diese Hochtechnologie nicht nach China gelangt. Und auf der anderen Seite sind die USA eben auch auf seltene Erden angewiesen. Und was sich jetzt gerade abzeichnet, ist, dass vor einigen Tagen Trump einen milliardenschweren Deal gemacht hat mit dem australischen Ministerpräsidenten, denn Australien hat auch sehr reiche Vorkommen an seltenen Erden. Australien hat bislang allerdings noch nicht wirklich die Kapazitäten, diese seltenen Erden in ausreichendem Maße zu fördern und, das ist besonders wichtig, zu verarbeiten. Das sind eben zwei Sachen, die gerade passieren. Und ich bin der Auffassung, dass China jetzt schon die Zähne gezeigt hat, die Klauen ausgefahren hat und ein bisschen hochgepokert hat. Aber China weiß ganz genau, es ist auch nicht im eigenen Interesse, das jetzt zu eskalieren, weil sie wollen die Weltmarktführung in den seltenen Erden nicht verlieren und sie sind angewiesen auf den Handel mit den USA. Und ich bin sehr überzeugt, wir werden in den nächsten Tagen hören, es wird ein Deal geschlossen zwischen den USA und China und dann geht alles mehr oder weniger so weiter wie bisher.
Die Beziehungen zu China erleben derzeit eine Phase hoher Anspannung, sowohl im Hinblick auf die Beziehungen zu Deutschland, aber auch hinsichtlich der Beziehungen zu den USA und des transatlantischen Westens im Allgemeinen. Wir waren darüber im Gespräch mit unserem Mitarbeiter, dem Sinologen Jonas Greinberg. Und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Greinberg.
Ich danke Ihnen, Herr Peter. Thank you.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Jahrzehntelang führten die türkische Zentralregierung und die Untergrundorganisation Kurdische Arbeiterpartei PKK einen erbitterten Bürgerkrieg. Seit der charismatische PKK-Chef Abdullah Öcalan seit 1999 in lebenslanger Haft sitzt, befindet sich die PKK in einer Art Wandlungsprozess. Jetzt hat die PKK verkündet, dass ihre Kämpfer die Türkei verlassen werden. Die innenpolitische Situation in der Türkei kann das jedoch nur bedingt befrieden. Wir wollen uns unterhalten mit dem in Deutschland lebenden und arbeitenden Unternehmensberater, Wirtschaftsexperten und Türkei-Analysten Dr. Ahmet Refi Dener. Herzlich willkommen, Herr Dener.
Hallo, grüße Sie.
Herr Dener, die PKK hat, wie erwähnt, angekündigt, ihre Kämpfer werden die Türkei verlassen und nach Nordirak auswandern. Ist das ein Zeichen guten Willens seitens der PKK, eine Abmachung mit Staatspräsident Erdogan? Und wenn ja, welche Gegenleistung hat die türkische Staatsführung dafür angeboten?
Natürlich klingt die Ankündigung der PKK, sich vollständig aus der Türkei zurückzuziehen, im ersten Moment wie ein historischer Schritt, fast wie der Beginn einer neuen Ära. Aber wer die politische Landschaft in der Türkei kennt, der weiß, so etwas geschieht dort nie zufällig. Die eigentliche Überraschung liegt ja nicht im Rückzug selbst, sondern in dem, wer ihn politisch vorbereitet hat, nämlich ausgerechnet die ultranationalistische MHP, eine Partei, die bei den letzten Wahlen kaum mehr als 5% erreicht hat und heute, man muss es so sagen, nur deshalb an der Seite von Erdogan steht, weil sie das fehlende Glied ist, um die Regierungskoalition überhaupt auf die nötige Mehrheit im Parlament zu bringen. Mit anderen Worten, ohne diese kleine, inhaltliche, ausgebrannte Partei wäre die Regierung längst nicht mehr handlungsfähig. Und genau diese Partei, die jahrzehntelang die Kurden als Erzfeinde des türkischen Staates brandmarkte, spricht nun plötzlich vom Frieden. Das hat in der Türkei Wellen geschlagen zwischen Unglauben, Spott und Ratlosigkeit. Viele sagten sofort, ach, wieder ein Ablenkungsmanöver. Und ehrlich gesagt, so falsch ist der Gedanke gar nicht. Also in der Türkei sieht es so aus, die wirtschaftliche Lage ist katastrophal. Nach offiziellen Angaben und geschönten Zahlen leben zwischen 54% und 85% der Menschen unter der Armutsgrenze. Also das schiebe ich deshalb als Information rein, damit es verständlicher wird, warum man das als ein Ablenkungsmanöver sieht. In den Städten liegen die Mieten inzwischen über dem Mindestlohn. Bis August 2025 wurden rund 25 Millionen Pfändungsakten vollstreckbar. Das heißt, praktisch jede Familie im Land steckt in Schulden. Nur die oberen 15%, die 60% des Staatsvermögens halten, leben noch so, als wäre alles in Ordnung. Und der Rest, der kämpft ums tägliche Überleben. Und in so einer Lage wirkt ein spektakulärer Schritt wie der PKK-Rückzug natürlich wie ein politisches Beruhigungsmittel. Seht her, wir schaffen Frieden, also bitte nicht über Brotpreise reden. So in etwa hört sich das an. Aber man sollte das Ganze mit Vorsicht genießen. Also im Mai hatten wir doch schon mal eine symbolische Auflösung der PKK gesehen. Ein paar alte Gewehre wurden feierlich ins Feuer geworfen, Kameras drauf, große Geste, danach Schweigen. Jetzt also die erneute Auflösung der bereits aufgelösten Organisation. Klingt irgendwie lustig. Da fragt man sich, wenn man sich zweimal auflöst, existiert man dann doppelt oder gar nicht mehr? Und man darf nicht vergessen, seit fast 10 Jahren hat es keine größeren Anschläge gegeben, die der PKK zugeschrieben wurden. Viele Türken hatten sich schon fast vergessen, bis plötzlich wieder von Friedensverhandlungen die Rede war. Zuerst hieß es, Gespräche mit der Terrororganisation PKK für ein terrorfreies Land. Dann kam der Einspruch aus dem Gefängnis. Öcalan persönlich soll verlangt haben, dass man also das Wort Terrororganisation streichen möge. Gesagt, getan, plötzlich sprach die Kommission von der Freiheitsbewegung. Ein bemerkenswerter semantischer Fortschritt vom Terror zur Freiheit nur in einem Satz.
Wenn man die Berichte aus der Türkei verfolgt, kann man den Eindruck gewinnen, dass die türkische Staatsführung unter Präsident Erdogan intensiv damit beschäftigt ist, jede Opposition im Land auszuschalten. Ist das eine Fehlwahrnehmung oder trifft das voll zu?
Also das trifft voll zu. Während man das eine als Friedensprozess verkauft, tobt im Hintergrund der alte Krieg weiter. Nur diesmal gegen andere, gegen die Opposition, die Journalisten und jeden, der laut denkt. Also wer in der Türkei heute eine kritische Meinung äußert, braucht keine schusssichere Weste, sondern Geduld, einen guten Anwalt und einen Plan B fürs Exil. Also Erdogan hat über die Jahre ein System geschaffen, das Kritik nicht verbietet. Sie wird einfach ökonomisch und juristisch unmöglich gemacht. Jetzt ist zum Beispiel ein Beispiel Tele1, eines der freien Sender. Jetzt ist der Chefredakteur verhaftet worden und der Sender unter Zwangsverwaltung gestellt, offiziell, um ordnungsgemäße Verwaltung sicherzustellen, haben sie es genannt. Und an die Spitze haben sie einen gestellt, der praktisch das türkische Pravda geleitet hat bis jetzt, also absoluter Sender, der nur für Erdogan Propaganda betreibt. Der Eigentümer sitzt jetzt wegen Spionage und genauso der Oberbürgermeister von Istanbul, der ja sowieso seit März einsitzt, der ist auch mit Spionage beschuldigt worden, aus heiterem Himmel. Und jetzt musste er sich auch dafür verantworten. Wohlgemerkt im Justizpalast von Istanbul, wo Zehntausende vor der Tür auf ihn warteten, trotz Verbot. Bei ihm ist ja so, er ist der Gegenkandidat für Erdogan, wenn es zu den nächsten Präsidentschaftswahlen kommt. Und man hat ihm 30 Jahre später rückwirkend sein Unidiplom, die er nur nötig hätte, um wieder gewählt zu werden oder beziehungsweise Präsident zu werden, haben sie aberkannt wegen irgendwelcher formeller Fehler. Da die das gemacht haben bei ihm, mussten andere auch dran glauben, die mit ihm im selben Jahrgang den Abschluss hatten. So ist zum Beispiel eine Professorin auch, der graduiert, sage ich mal, sie hat eine Abitur und sonst nichts. Der Rest ist aberkannt worden. Also sowas geht in der Türkei halt heutzutage.
Welche Dimension soll dieser Rückzug nach Nordirak haben? Über wie viele Menschen reden wir eigentlich?
Also die Zahl dieser Mitglieder der PKK sind genauso unbekannt wie die Anzahl der Waffen und was überhaupt aufgegeben wird. Also es sieht ja eher nach einem Umzug aus, nur keiner weiß, gab es die PKK im Lande noch? Es ist alles irgendwie verworren, wie das jetzt vonstatten gehen soll. Es ist auch so, diese Kommission hinter den vier Wänden gibt nichts raus und kein Mensch weiß, was die PKK verlangt, beziehungsweise in deren Namen die DEM-Partei. Es ist alles im Verborgenen.
Wir haben gehört, dass die PKK also aufgerufen hat, dass ihre Kämpfer die Türkei verlassen und in den Nordirak gehen. Ich meine mich zu erinnern, dass gerade dort die türkische Armee sehr vehement zugeschlagen hat, um eine Bildung eines kurdischen Staates zu verhindern oder eines kurdischen Selbstverwaltungsgebietes. Heißt das, dass die türkische Regierung das jetzt so akzeptiert, dass die PKK sich nach Nordirak zurückziehen wird? Oder wird die Türkei auch weiterhin ganz massiv dieses Gebiet angreifen?
Um das deuten zu können, müsste der Erdogan was dazu sagen, aber er hält sich bedeckt und hat seit Wochen nichts dazu gesagt. Also man weiß nicht, wie er darüber denkt. Es wird, wie gesagt, nur spekuliert und die Türkei wird sich sowieso in einem Schlamassel finden. Als die UN-Hauptversammlung anstand und der Erdogan von Trump für 5 Tage eher dahin bestellt worden ist, da haben die eine Stunde miteinander geredet, wovon man nicht weiß, worüber sie gesprochen haben. Da ging es wahrscheinlich um Syrien, Irak, Nordirak und überhaupt, wie das alles laufen soll. Also weil in der Türkei besteht echt die Gefahr, dass es eine Art Libanisierung stattfinden wird, dass da total Chaos herrschen wird, weil jeder gegen jeden hat momentan. Und besonders diese Friedensgeschichte hat unter den Türken Empörung ausgelöst, dass man mit einem, der Kindermörder genannt wird, auf einmal eine Friedensfigur entstehen soll oder beziehungsweise entstanden ist. Türkei ist derzeit, was wirtschaftliche Seite angeht, sowieso nicht mehr zu retten. Man hat es laufen lassen und druckt Geld, um überhaupt weitermachen zu können.
Ihre Aussage, die Türkei ist irgendwie nicht mehr zu retten, worauf basiert die? Worauf schließen Sie das?
Die Türkei hat roundabout 500 Milliarden Euro zu bezahlen, die ausländische Banken, die das finanziert haben. Und statt diese Hauptsumme zu bezahlen, zahlt die Türkei horrende Zinsen und bekommt auch kein Geld mehr, kein frisches Geld mehr. Wenn Geld nötig ist, dann verkauft man halt ein Stück Türkei, zum Beispiel an die Katarer oder an andere Araber. Und so versucht man noch über die Runden zu kommen. Also es ist deshalb ausweglos, weil man einfach nicht mehr wüsste. Das kann nicht nur Erdogan, das kann niemand zum Laufen bringen. Wo soll man es anpacken? Wenn ich sage, dass 85% fast unter der Armutsgrenze leben, die Lage ist explosiv. Diese Menschen werden irgendwann mal auf die Straße gehen und da besteht echt die Gefahr, wenn man weiß, wie viele bewaffnete, private Leute halt in der Türkei unterwegs sind.
Die Türkei erhebt ja unverkennbar Anspruch, bei der nachhaltigen Lösung der Nahost- und Palästina-Frage eine wichtige Rolle auszuüben, also nicht übergangen zu werden. Die einst als ziemlich gut zu bezeichnenden Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind praktisch zum Erliegen gekommen, existieren eigentlich nur noch pro forma. Ist der Rückzug der PKK aus der Türkei gut oder schlecht für die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel?
Die Beziehungen sind meines Empfindens auch viele andere Analysten nach außen schlecht. Aber im Innenverhältnis wird von der Türkei aus Richtung Israel keine Gefahr ausgehen. Umgekehrt glaube ich auch nicht. Und der Handel läuft weiter, obwohl überall steht, da geht gar nichts. Aber die türkischen Schiffe, die dorthin liefern, werden da gesichtet und da läuft schon weiterhin alles in gutem Rhythmus weiter. Und die Türkei wird über kurz oder lang einer der Hauptrollen übernehmen müssen, wenn es um Syrien, um Teilungen und so weiter geht, weil so wie wir derzeit Stellvertreterkriege überall haben, das hat der Trump so angedeutet, wird die Türkei im Namen der USA halt dafür bestimmen, dort aktiv zu werden mit der Armee. Und da wird schon noch allerhand passieren, was die Türkei angeht.
Über die aktuelle Lage in der Türkei unterhielten wir uns mit dem in Deutschland lebenden und arbeitenden Unternehmensberater, Wirtschaftsexperten und Türkei-Analysten Dr. Ahmet Refi Dener. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dener.
Danke Ihnen auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Die amtierende Bundesregierung geht gerne hausieren mit der Ansage, die Bundesrepublik radikal umbauen zu wollen, um sie zu modernisieren und vor allem die Wirtschaft neu zu entfesseln, wie das dann immer heißt. Doch Unternehmerverbände sind alles andere als begeistert von dem, was diese Bundesregierung bisher verlautbaren ließ und was sie letztlich auch geleistet hat. Wir wollen darüber reden mit Andreas Ritzenhoff, Chef der auf Verpackungslösungen spezialisierten Seidel-Unternehmensgruppe in Marburg. Herzlich willkommen, Herr Ritzenhoff.
Schönen guten Tag.
Herr Ritzenhoff, wir haben dieses Gespräch mal unter der Arbeitsüberschrift das Versagen der Wirtschaftspolitik vorbereitet, denn genau das werfen Sie der Bundesregierung ja vor. Die hat doch aber Hunderte von Milliarden mobilisiert und will damit ein gigantisches Konjunkturprogramm anstoßen. Was daran ist Ihrer Meinung nach trotzdem Versagen?
Also wir haben bisher noch keine wirklichen Impulse für die Wirtschaft. Ne? Die insbesondere CDU haben im Wahlkampf versprochen, SPD auch, dass in den ersten 100 Tagen schon sichtbare Impulse für einen Neustart in der Wirtschaft gesetzt werden. Im Prinzip sind bisher noch keine wirklichen Impulse da. Dieser sogenannte Investitionsbooster mit der homöopathischen Steuersenkung kann nicht wirklich als Impuls gerechnet werden.
Im Kreuzfeuer der Kritik steht vor allem der Bundeskanzler, nicht nur bei Ihnen. Ist er die große Enttäuschung und möglicherweise sogar überschätzte Person oder sind es seine Minister, Lars Klingbeil zum Beispiel, Minister für Finanzen oder Katharina Reiche für das Wirtschaftsressort?
Natürlich steht der Bundeskanzler als Regierungschef in erster Verantwortung dafür, dass die Regierung wirklich funktioniert. Ansonsten ist das dann auch ein Thema der Wirtschaftspolitik und der Mittelstandspolitik, die gemacht werden muss. Die Regierung, würde ich sagen, hat in Gänze noch nicht geliefert und es muss dringend was passieren, denn die Lage ist dramatisch. Der Chef des IFO-Instituts, Clemens Füst, hat ja davon gesprochen, dass die Lage mittlerweile dramatisch ist. Ich sehe das auch so. Und zwar deswegen, weil wir im Schnitt 60 Insolvenzen pro Tag haben. Also wir verlieren im Moment gewaltig an Wirtschaftskraft, weil täglich Unternehmen praktisch vom Markt verschwinden. Damit unternehmerische Existenzen genauso wie Arbeitsplätze.
Sind das die mittelständischen Unternehmen, die in die Insolvenz gehen, das so viel gerühmte Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft?
Sehr viele. Vor allem die Mittelständler, weil die natürlich häufig ihre Anlagen hier in Deutschland haben und die kann man nicht einfach unter einen Helikopter spannen und mal eben in Billiglohnland transportieren. Es sind vor allem Mittelständler und der Mittelstand ist sozusagen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und wenn es dem Mittelstand schlecht geht, geht es im ganzen Land schlecht.
Sie haben mehrere Forderungen an die Bundesregierung gerichtet. Sie vertreten ja den Mittelstand, sind selbst Mittelständler. Und da geht es vor allem um den Mindestlohn. Was stört Sie so sehr an dem Mindestlohn?
Die Grundidee zu sagen, dass man natürlich mit einem Mindestlohneinkommen sein Leben nur schwierig gestalten kann, der stimme ich zu. Nur man muss das anders regeln. Wenn wir jetzt den Mindestlohn um 13,8% bis zum 1. Januar 2027 anheben, dann ist das eine weitere Kostenbelastung für viele Unternehmen, die bereits in Schwierigkeiten sind. Und ich finde, das dürfen wir in keinem Falle machen. Es gibt ja den Vorschlag der Mindestlohnkommission, der ist aber bisher durch die Bundesregierung noch nicht in Kraft gesetzt. Und die Bundesregierung darf ihn meiner Ansicht nach in keinem Falle in Kraft setzen, weil es zu einer enormen Kostensteigerung führt. Ja, es sind ja nicht nur sozusagen die Mindestlöhner, sondern natürlich sagen auch die Lohnempfänger, die da drüber stehen, dass der Abstand irgendwie gewahrt sein muss. Ja, sonst kriegen sie das Gefühl, dass sie eben, sagen wir, wie ein Ungelernter bezahlt werden. Also wird es die Lohnstruktur von Organisationen insgesamt dramatisch anheben. Und das können wir uns in diesem Moment überhaupt nicht leisten. Die Konsequenz wäre sicher, dass weitere Unternehmen in die Insolvenz gehen würden.
Aus Ihrer Erfahrung, aus dem, was Ihnen aus der Branche berichtet wird bzw. bekannt wird, was sind die wesentlichen Gründe dafür, dass Betriebe in die Insolvenz gehen? Sind das die Energiekosten? Sind das eben der Mindestlohn oder sind das andere Faktoren?
Das ist ja das ganze Konzert von Themen, die immer wieder vorgetragen werden. Also die Energieversorgung ist zu teuer, wir haben eine irre Bürokratie im Lande. Die Wirtschaftsministerin hat es ja kürzlich gesagt, wir haben eine irre Anzahl von Personen, die nur zur Erfüllung von irgendwelchen Berichtspflichten in den Unternehmen eingestellt ist. Und das Land ist irgendwie lahmgelegt, weil wir unendlich viele Vorschriften haben. Also das ist das eine große Thema. Es kommt ein zweites dazu, das würde ich aber dann anschließend nochmal ansprechen, das ist das Thema, dass unsere Marktwirtschaft nicht mehr richtig funktioniert. Ich glaube, dass hier eine Reihe von Sofortmaßnahmen erfolgen müssen, weil das Land quasi wie ein Patient auf der Intensivstation liegt. Ja, wir müssen schnell handeln und es wundert mich offen gestanden, dass diese Bereitschaft, kurzfristig zu agieren, im Moment bei der Bundesregierung nicht erkennbar ist.
Woran machen Sie das konkret fest? Will ich dann gleich mal nachhaken. Sie hatten es angeboten, dass Sie es noch konkretisieren wollen, dass unsere soziale Marktwirtschaft nicht mehr gut funktioniert.
Wir sehen ja, dass die Chinesen in den verschiedensten Produktkategorien deutsche Unternehmen schon praktisch ausgeschaltet haben. Nehmen Sie die Solartechnik oder nehmen Sie Temu, diese Plattform. Das sind hochsubventionierte chinesische Produkte, die zu Preisen angeboten werden, die marktwirtschaftlich kein Unternehmen darstellen kann. Und das Merkwürdige ist, dass die Politik seit Jahren das Thema sieht, sich aber nicht darum kümmert. Es ist eine Grundregel von Ludwig Erhard, dass Regierungen sich aus dem Wettbewerb zwischen Unternehmen herauszuhalten haben. Und genau das passiert seit Jahrzehnten nicht. Und die Politik schaut zu, wie hier im Prinzip Unternehmen durch subventionierte Konkurrenzangebote aus Asien aus dem Markt gedrängt werden. Also das ist sicherlich auch ein großes, schwieriges Thema. Und wir sehen das in den Innenstädten mit Temu und anderen Plattformen, dass da mancherorts regelrecht eine Verwüstung stattfindet, weil die Händler sich dagegen nicht mehr behaupten können und die Menschen eine enorme Menge an Lieferungen aus China bekommen. Also das ist das große strukturelle Thema.
Ist Temu der große Feind der deutschen Innenstädte oder sind es nicht grundsätzlich die großen Tech-Riesen, die ja nicht nur in China, sondern auch in Kalifornien zum Beispiel sitzen?
Sicherlich auch. Wobei Amazon, wenn Sie ansprechen, sagen wir nicht so subventionierte Niedrigpreise machen kann, wie Temu das macht. Also Temu ist, wenn Sie sich die Plattform angucken, wirklich ganz aggressiv. Und wir haben jetzt leider die nächste Plattform, die schon am Kommen ist. Das ist mit dem Durchwinken des Verkaufs von Saturn Media. Da werden wir natürlich auch erleben, dass chinesische Produkte dort noch günstiger angeboten werden und dass deutsche Produkte wahrscheinlich noch teurer werden. Also die Chinesen kooperieren da in anderer Art und Weise, als das europäische oder auch westliche Firmen tun.
Sie haben das Modell soziale Marktwirtschaft angesprochen und dass es krank ist in Deutschland oder zumindest auf dem absteigenden Ast. Ein besonderes Merkmal der sozialen Marktwirtschaft, jedenfalls aus meiner Beobachtung, war die besondere Akzeptanz durch die Bevölkerung dieses Wirtschaftsmodells, weil es ihnen auch eine gewisse Planungssicherheit, eine soziale Sicherheit bot. Müssen sich die Deutschen darauf einstellen, dass diese Zeiten vorbei sind?
Wenn wir nichts machen, ganz sicher. Also Ludwig Erhard hat ja genau beschrieben, welche Regeln eingehalten werden müssen. Also zum Beispiel eben, dass Regierungen sich aus dem Wettbewerb zwischen Unternehmen herauszuhalten haben. Ja, wenn wir nicht anfangen, das wieder durchzusetzen, und das ist ähnlich wie im Sport. Gedopte Sportler, wenn sie erwischt werden, dürfen an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Wir lassen aber im Moment permanent zu, dass gedopte Wirtschaftsunternehmen hier in unseren Märkten sich völlig frei verhalten können. Ja, sie bekommen Geld, kaufen strategische Unternehmen auf und so weiter. Und wenn dort keiner eingreift, und das ist eigentlich die Aufgabe eines Wirtschaftsministers, dafür Ordnung zu sorgen, genauso wie der Schiedsrichter auf dem Sportfeld, wenn wir da nicht anfangen, dann allerdings ist mit ziemlich dramatischen Veränderungen nach unten zu rechnen. Also ich rufe dazu auf, dass wir aktiv werden und dass wir die Regeln, die Ludwig Erhard mal formuliert hat, wieder voll und ganz installieren und versuchen, ein neues Wirtschaftswunder in Deutschland aufzubauen, in Deutschland und Europa. Das geht nicht über Nacht. Das hat sicherlich eine Reihe von strategischen Überlegungen zur Voraussetzung. Also das können wir jetzt nicht ad hoc machen. Aber ich glaube, es sind einige Maßnahmen, die wir ad hoc machen müssen. Mindestlohn nicht etablieren, in keinem Falle. Dann müssen heute, wenn Unternehmen angeschlagen sind, müssen sie teure Gutachten bezahlen, bevor die Banken ihnen Kredite geben. Ja, das ist in dem ganzen Kontext Basel III. Auch hier sollte man schnell für Entlastung sorgen. Es ist ein irrer Bürokratieaufwand und schädigt die Unternehmen, die bereits in Problemen sind. Das Dritte ist, Energie billiger machen. Wir geben Geld für so viel Unsinn aus. NGOs und überall auf der Welt werden Projekte gefördert, die sehr zweifelhaft von ihrer Wirkung sind. Wir sollten das Geld auf die wichtigen Themen fokussieren. Also Energie billiger machen. Dann CO2-Besteuerung. Wir machen das in Europa und die Chinesen und Amerikaner lachen sich kaputt. Wir fördern im Prinzip ausländische Unternehmen und schädigen die eigene Industrie. Und die wichtigste Maßnahme, und jetzt geht's nochmal um die hohe Zahl der Insolvenzen. Die wichtigste Maßnahme ist aus meiner Sicht, dass wir den Kündigungsschutz aufheben. Das wird sicherlich nicht auf die Freude der Sozialdemokraten stehen, aber ich glaube, in der jetzigen Phase müssen wir das machen, weil viele Unternehmen den Weg in die Insolvenz gehen, weil sie für das Auftragsvolumen, das wir aktuell haben, und wir sind ja im dritten Jahr der Rezession, das Auftragsvolumen, das sie haben, reicht nicht, um die Mitarbeiter, die sie seit Jahren haben, zu beschäftigen. Ein Freisetzen von Mitarbeitern, was immer ein unschöner Vorgang ist, das möchte niemand machen, kostet aber zusätzlich enormes Geld, nicht selten Gerichtskosten und Abfindungskosten. Und das ist ein Kostenelement, das viele Unternehmen extrem schädigt. Wenn die Unternehmen die Möglichkeit hätten zu sagen, die Mitarbeiter, die wir nicht beschäftigen können, die können wir unbürokratisch freisetzen, und der Staat würde aber sagen, anstatt das Geld überall woanders auszugeben, wir fangen die auch sozial auf, dass die Zeit bekommen, sich neu zu orientieren, Neustart zu machen, dann würden wir mit Sicherheit eine Reihe von Unternehmen retten, die jetzt in der Insolvenz landen. Das wird mit der SPD schwierig zu machen sein. Wir sollten es aber angehen und im Sinne von Füß, dass wir jetzt Dinge machen müssen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen, würde ich dringend dafür plädieren, dass das diskutiert wird und dass wir das schnell umsetzen. Dann glaube ich und bin sicher, können eine Reihe von Unternehmen gerettet werden.
Und Instrumente, die es schon gibt, wie beispielsweise Kurzarbeit, das hilft Ihrer Meinung nach nicht?
Das ist irrsinniger Bürokratieaufwand und der Nutzen ist, um es vorsichtig zu formulieren, sehr überschaubar. Ja, also Sie müssen dann weiter auch die Sozialabgaben bezahlen. Also die entlastende Wirkung von Kurzarbeit ist fast nicht mehr da. In der Corona-Krise ist das sehr effizienter gestaltet worden, aber das hat man inzwischen wieder zurückgedreht. Die Kurzarbeit wird nicht die vielen Unternehmen vor der Insolvenz retten, sonst würden Sie sie ja auch wählen. Aber 60 Unternehmen im Durchschnitt am Tag ist eine dramatische Zahl und schädigt die Wirtschaftskraft dieses Landes eben ganz gewaltig. Und es bedarf eines Sofortprogramms.
Aus Ihrer Sicht, aus der Sicht eines Unternehmers, durchaus nachvollziehbar. Befürchten Sie nicht, dass uns der Gesamtladen um die Ohren fliegt, wenn Menschen den Eindruck haben, die eigentlichen Lasten, das eigentliche Verzichten, das eigentliche Zurückstecken wird immer nur vom sogenannten kleinen Mann erwartet?
Man muss das erklären, weil die Alternative ist, entweder geht das ganze Unternehmen kaputt oder es werden einige Mitarbeiter freigesetzt, aber eben sozial abgefangen. Also ich würde schon empfehlen, dass die Regierung sagt, anstatt das Geld überall hinzuschieben, werden die Leute wirklich sozial aufgefangen. Dann ist es besser, wenn die Unternehmen erhalten bleiben und dann auf niedrigerem Niveau wieder neue Kraft tanken können, um wieder hochzufahren und wieder Mitarbeiter einzustellen. Und im Übrigen ist es so, wir haben die Modelle in Dänemark und der Schweiz, die haben einen wesentlich geringeren oder überhaupt keinen Kündigungsschutz und die haben über Jahre immer eine bessere Beschäftigungslage gehabt. Die Menschen, die ihren Job verlieren, werden aufgefangen und sozial abgefedert. Das ist richtig, das zu machen. Ja, und das sollte der Staat auch machen. Im Moment liegt die Last bei den Unternehmen, aber im dritten Jahr der Rezession können viele Unternehmen das nicht mehr stemmen. Wenn sie Personal abbauen müssen, kommen irre Abfindungskosten und nicht selten auch irre Gerichtskosten auf sie zu. Und das führt dazu, dass wir die Unternehmen verlieren. Also wenn wir gesamtwirtschaftlich denken, sollte uns sehr daran gelegen sein, dass wir möglichst viele Unternehmen erhalten, selbst wenn sie jetzt auf niedrigerer Sparflamme weiterfahren, anstatt dass wir die alle verlieren. Es sind einfach zu viele. Und das Land verliert Steuerzahler und das Land verliert Arbeitsplätze.
Lässt die Bundesregierung den Mittelstand im Regen stehen? Versagt sie sogar hinsichtlich einer konsistenten Wirtschaftspolitik? Ist beispielsweise die Mindestlohndebatte Gift für den Mittelstand? Wir waren dazu im Gespräch mit dem Marburger Unternehmer Andreas Ritzenhoff, der auf Verpackung spezialisierten Seidel Unternehmensgruppe. Herzlichen Dank, Herr Ritzenhoff.
Sehr gerne. Thank you.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Ich weiß nicht, ob Ihnen das sogenannte Peter-Prinzip bekannt ist, aber Kern dieses Prinzips ist die allgemeingültige Erkenntnis, in einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Für Frank Wahrlich scheint die deutsche Bundesregierung diese Stufe offenbar erreicht zu haben, wie er in seinem Kommentar zusammenfasst.
Sollte man sich Sorgen um dieses Land machen? Ja, man muss. Sollte man sich Sorgen um den Fortbestand dieser Regierung machen? Nein, muss man nicht. Die Regierung Merz ist bereits stehend K.O. Die Regierung Merz taumelt, hält sich aber an den Seilen fest. Das Interesse an diesen Schwadronneuren, diesen Schautänzern im Ring der Öffentlichkeit, schwindet bis hin zum Desinteresse. Die Bürger erwarten nichts mehr. Alle forschen Reden gehalten und nichts umgesetzt. Die Hälfte der Bürger geht von einem vorzeitigen Ende der Regierung Merz aus. Fast zwei Drittel erwarten nichts Gutes mehr von dieser Art von Politikern. Die Klugen sehen bereits selbst, wo sie bleiben. Auf alle Fälle nicht hier. Am Ausgang entsteht Stau. Noch nie haben so viele gut ausgebildete und hochmotivierte Menschen das Land verlassen. Mit ihnen verabschiedet sich Bildung und Kapital und Engagement. Es kommen dagegen die Nutzer der Sozialsysteme. Das Asylrecht, einmal etwas Vornehmes, auf das Deutschland stolz sein konnte, ist zu einem Einwanderungsrecht verkommen. Es sind fast ausschließlich Migranten aus Ländern des sogenannten globalen Südens. Viele leiden bereits nach wenigen Jahren so sehr an diesem Land, das sie großzügig aufgenommen hat, und hätten gerne Verschleierung und Kalifat und Geld natürlich. Dafür gehen sie auf die Straßen und rollen ihre Gebetsteppiche vor dem Brandenburger Tor aus. Die migrantische Gewalt nimmt infolge der Zuwanderung und des damit einhergehenden Drogenhandels zu, muss selbst der Innenminister eingestehen. Eine Zerstörung des öffentlichen Raumes, eine Störung der Sicherheit, ein Verfall des Rechtsstaates. Der Kanzler hat jetzt einen Blick auf das Stadtbild in seinem Land geworfen. Es gefällt ihm nicht, was er sieht. Das war es auch schon, folgenlos. Außer, dass die satten und vornehmen Kartoffeltöchter in Berlin auf die Straße gingen und behaupteten, sie seien das Stadtbild. Nach Einbruch der Dunkelheit sind sie aber alle wieder weg. Kartoffeln mit Haltung und Moral, aber wissend um die Gefahren der bunten Gesellschaft. Sie werfen sich für eine Lüge in Pose und wissen, dass sie lügen. Und das Fernsehen überträgt sie doch. SPD-Vizekanzler Klingbeil hält Merz für einen Rassisten. Warum nicht gleich Nazi? Alle Grillabende haben nicht dazu geführt, dass die Politiker irgendeine Art von Einigkeit entwickelt haben. Ein Streit um Nichtigkeiten. Das Eigentliche kann diese Regierung nicht mehr angehen. Energiemangel, selbst gewollt. Arbeitslosigkeit und Pleiten. Die SPD scheint zu sagen, Armut verspricht doch mehr Gleichheit, als Wettbewerb es tut. In Gundremmingen werden Kernkraftwerke staatlich zerstört. Da wird gewissermaßen die Sackgasse der Merkelschen Politik mit Trümmerteilen versperrt. Eine Umkehr wird unmöglich. Die Industrie aber braucht sichere Energie. Bekommt sie die nicht, geht sie pleite oder weg. Sie geht weg. In dieser deutschen Multikrise sind die einzigen Gewinner die Unternehmen der Migrationsindustrie und ihre Lautsprecher in den Medien. Die verantwortungslose Weltmoral einer Angela Merkel und dem Menschenwürde für alle Mantra der Linken ziehen Staat und Bürgern das Geld aus der Tasche. Ein Industriestaat wandelt sich zum Fürsorgestaat. Ein Merz, wenn er denn Kanzlerqualitäten hätte, würde die SPD auf Linie bringen oder sie einfach aus dem Kabinett werfen. Die Gemeinsamkeiten jenseits der Privilegien sind wenige. Gesundheitskosten, Bürgergeld, Rente. Es ist schon ein Elend und es wird zur Verelendung führen. Die politischen Schwadronneure ziehen dem Land eine Decke aus Depression, Furcht und Verzagtheit über. Wer dem widersteht, denkt über Alternativen nach. Da gibt es nicht mehr viel. Die AfD wird gestärkt. Mag unsere Demokratie ihr das Fragerecht entziehen, die AfD-Parlamentarier mit Ordnungsstrafen überziehen, sie aussperren, wo immer es geht. Eine Regierung, die so offensichtlich nicht am Wohl des Landes interessiert ist, treibt die Bürger zu Alternativen, solange sie es noch gibt. Auch daran arbeiten unsere Demokraten. So wird der Wohlstand, der Anstand, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zerstört. Solange ein Merz taumelnd im Ring noch den Kanzler geben darf, lässt er weitermachen, während wer kann und wer versteht, den Ausgang sucht. Da drängen sich bereits einige der Kartoffelmädchen.
Frank Wahrlich kommentierte. Wir sind fast am Ende unserer heutigen Ausgabe von Kontrafunk aktuell, allerdings nicht ohne einen Hinweis auf unser weiteres Programmangebot. Heute um 10, 16 und 22 Uhr dreht sich in unserer Sendung Lehrerzimmer alles um die Frage, Schule ohne Mobbing, gibt es das? Die Journalistin Michaela Zimmermann berichtet dort beispielsweise über diesbezügliche Erfahrungen aus Paraguay. Im Gespräch zwischen Klaus Rüdiger und Till Kinzel empfiehlt Letzterer, den Schulen bei uns den Blick auf das pädagogisch Bewährte zu richten und sich nicht in endlosen Strukturdiskussionen zu verlieren. Zu hören auch Bildungsnachrichten von Christina Rüdiger. Heute also um 10, 16 und 22 Uhr Lehrerzimmer bei Kontrafunk. Mir bleibt wie immer, mich bei Ihnen für Ihre Loyalität und Aufmerksamkeit für unsere Sendung und unseren Sender zu bedanken. Jedwede Reaktion von Ihnen ist unter der Adresse info@kontrafunk.radio hochwillkommen. Und in der Hoffnung, dass Sie uns weiterhin gewogen bleiben, wünscht Ihnen und mir ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.